Liebe Gemeinde, der Predigtext auf den heutigen Sonntag steht im 14. Kapitel des Matthäusevangeliums von Vers 22 bis 33. Die bekannte Geschichte des sinkenden Petrus. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm hinüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, dass er betete. Und am Abend war er allein daselbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Und alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, sei getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den Wind sah, erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir! Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und sie traten in das Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrlich Gottes Sohn. Amen. Sturm auf dem Meer, liebe Freunde. Wassermassen sind in Bewegung. Ein Schiff gerät in Seenot. SOS, so signalisiert eine Bootsbesatzung. Ein Mann über Bord, so informiert eine Rudermannschaft. Ich gehe ab. So kapituliert der Wanderer zwischen zwei Wellen. Und Martin Luther kommentiert, Petrus wäre unter das Wasser fischen gegangen und hätte keine Fische mehr auf den Markt von Bethsaida gebracht. Ein Mann geht baden, das ist das Faktum. Und Jesus fragt ihn nicht, warum bist du so dumm? Von Jugend auf schipperst du über das Wasser und kennst dich hier aus wie in deiner Hosentasche. Wieso kommst du denn auf solche Gedanken, dass eine gefährliche Überfahrt eine fröhliche Kahnpartie sei? Als alter Seebär macht man keine solchen Sicken. Und wieso jetzt auf einmal der Intelligenzquotient einer Landratte? Wenn ein Schiff rollt und wenn Brecher über Bord schlagen, dann hängt man sich in die Riemen und nicht über die Reling. Aber Jesus spricht ihn nicht auf die Dummheit an. Er fragt ihn auch nicht, warum gibst du so an? Deine Kameraden haben dich schon längst durchschaut. Warum willst du den Superman spielen? Stars brauchen wir nicht in dieser Runde. Warum ziehst du eine solche Schau ab? Ein solches Theater ist hier fehl am Platze. Aber Jesus spricht ihn nicht auf seinen Hochmut an. Und er fragt ihn auch nicht. Warum sticht dich der Hafer? Konzentration ist jetzt dran. Warum spielst du mit dem Tod? Das Meer hat keine Balken. Warum lag dich irgendetwas nun hinauszugehen? Draußen ist die Überlebenschance gleich null. Aber Jesus spricht ihn nicht auf seinen Übermut an. Jesus fragt ihn, warum zweifelst du? Der Zweifel ist Grund an der ganzen Katastrophe. Nicht Hochmut, nicht Dummheit, nicht Übermut drücken den Mann unter Wasser. Der Zweifel hat böse Konsequenzen. Der Zweifel ist der Anfang vom Ende. Und wenn Sie auch kein kalter Skeptiker sind, dem die Frage nach Gott nur noch ein müdes Lächeln auf die Lippen zaubert, und wenn Sie kein sturer Praktiker sind, der seine ungelösten Fragen als billigen Vorwand fürs Nichtglauben benutzt, wenn Sie dagegen ein Verwunderter sind, dem die Zweifel die Seele zerfetzt haben, dann sind Sie heute Morgen angesprochen. Und wenn Sie kein unverbesserlicher Optimist sind, der hinter jedem Dezember wieder ein Mai wittert, und wenn Sie kein notorischer Pessimist sind, der nur mit seinen Depressionen kämpft, wenn Sie ein nüchterner Realist sind, der über dem Tagesgeschehen in Sachen Gotteswirklichkeit seine Zweifel hat, dann sind Sie hier gemeint. Und wenn Sie kein weltferner Träumer sind, der über den Wolken spaziert, und wenn Sie kein Schwärmer sind, der sich Illusionen ausspinnt, wenn Sie ein Normaldenkender sind, den seine eigenen Lebensereignisse in tiefe Glaubenszweifel hineingestürzt hat, dann sind Sie jetzt gefragt, warum zweifeln Sie? Warum zweifelst du? Diese Frage steht in der Mitte des Textes. Dieser Frage müssen wir nachgehen und zurückfragen. Wen fragt er? Und warum fragt er? Und zum Dritten, wozu fragt er denn? Zum Ersten, wen fragt er? Das ist die Frage nach der Voraussetzung des Zweifels. Ja, Jesus fragt nicht den Herodes, der den Täufer im Zorn inhaftierte und im Geburtstagstaumel exekutierte. Für den lag alle Macht in Rom. Dieser Machthaber bezweifelte alle anderen Machtansprüche. Jesus fragt nicht den Pilatus, der zwischen der Meinung des Pöbels und den Ratschlägen seiner Frau und der Stimme seines eigenen Gewissens hin und her pendelte. Die Wahrheit lag für ihn im Nebel. Alle Wahrheitssucher sind von tiefen Zweifeln gequält. Jesus fragt nicht den Kaiphas, der als Herodes seine Messiaserwartung mit diesem einfachen Wanderprediger nicht in Deckung bringen konnte. Für ihn lag die Religion fest. Alle Kirchenoberen haben bei neuen Lehren ihre Zweifel. Jesus fragt den Petrus, der um dieses Herrn willen seinen Beruf an den Nagel hängte und allen Verwandten Adieu sagte. Petrus, der sich zum Sprecher der Getreuesten machte und dieses Christusbekenntnis formulierte. Petrus, der sich zum Kämpfer entwickelte und einen ganzen Einsatz wagte. Petrus, der nicht nur den Mut des Glaubens zeigte, sondern auch das Wagnis des Glaubens einging, nämlich auf ein Wort dieses Herrn hin, die sicheren Planken eines Schiffes zu verlassen und diesem Herrn entgegenzugehen, um ganz nahe bei ihm zu sein. Diesen mutigen Petrus und nicht den gottlosen Machthaber, meint Jesus. Diesen wagenden Petrus und nicht einen großen Wahrheitssucher sieht Jesus, diesen glaubenden Petrus und nicht den hehren Kirchenführer, fragt Jesus, warum zweifelst du? Zweifel hat es ursächlich mit dem Glauben zu tun. Das ist es. Zweifel hat es ursächlich mit dem Glauben zu tun. Nicht irgendeinem Glauben, wie Goethe in seiner Lebensbeschreibung Dichtung und Wahrheit an einer Stelle meinte, dass man ja schon glauben müsse, aber es gleichgültig sei, was man glaube. Glaube ist dann auch ein Potpourri fröhlicher Gedanken und ihrer Vorstellungen. Nein, dieser Satz, Hauptsache Glaube, egal an wen, ist trotz Goethe genauso töricht wie der andere Satz, Hauptsache verheiratet, egal mit wem. Der Glaube ist Vertrauen, ist festes Zutrauen zu einem Gott, der sich in der Person Jesus Christus uns gezeigt und der gesagt hat, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dieser Glaube ist der Nährboden des Zweifels, der immer wieder heimlich und gefährlich in uns aufsteigt. Vielleicht geschieht es bei Ihnen dann, wenn Sie hinaus in die Welt schauen, Krieg, Erdbeben, Geiselnahmen, Blutvergießen, Gemeinheiten. Stimmt's denn, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt, die sich einmal durchsetzen wird? Oder ist nicht alles zu einem undurchforschbaren Schicksal geworden? Vielleicht geschieht's bei Ihnen dann, wenn Sie in Ihr Leben hineinschauen. Angst, Sehnsucht, Trauer, Abschied, Nichterfüllung. Stimmt's denn, dass es eine letzte Liebe gibt, die es nur gut mit mir meint? Oder bin ich nicht nur vom Bösen gebeutelt? Vielleicht geschieht's bei Ihnen sogar dann, wenn Sie in die Bibel schauen. Ungereimtheiten, Rätselworte, Wundergeschichten, Rachepsalmen. Stimmt's denn, dass hier Gottes Wort vorliegt, das mich anspricht und nicht Menschenwort aus uralten Zeiten? Verstehen Sie? Glaube und Zweifel gehören eng zusammen. Der Zweifel ist aus dem Glauben geboren. Der Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Wer nicht glaubt, ist nie ein Zweifler. Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Deshalb ist Petrus von Jesus gefragt. Und das Zweite, warum fragt er? Das ist die Frage nach dem Grund des Zweifels. Jesus fragt nicht das Meer, das den Jünger ertrinken ließ. Du wildes, ungestümes Meer, warum lässt du meinen Mann absacken und einfach von der Bildfläche verschwinden? Auch Meere sind doch aus der Schöpfermacht Gottes nicht entlassen. Jesus fragt nicht den Wind, der diesen Mann von den Beinen holt. Du böser Wind, warum bläst du so stark und haust meinen Mann um? Du kannst doch nicht Gott direkt ins Gesicht blasen. Und Jesus fragt nicht die Nacht, die alles in Finsternis einhüllt. Du falsche Nacht, warum schenkst du meinem Mann keinen Lichtblick? Auch Nächte haben Gott zu dienen. Jesus fragt Petrus. Frag Petrus, warum zweifelst du? Meere und Wetter und Nacht haben keine Schuld. Luther sagt, die tun nur das, was ihre Art und Weise ist. Freunde, wir können doch nicht alle anderen Umstände für unsere Misere verantwortlich machen. Wir können das doch nicht. Meere und Schuld und Umstände haben keine Schuld. Der Grund des Zweifels liegt nicht außerhalb, sondern innerhalb des Jüngers. Das Problem liegt bei ihm. Bei ihm hat sich etwas verschoben und geändert. Aber was? Was denn? Wir müssen uns noch einmal die ganze Szene vor Augen stellen und ablaufen lassen. Eben ist das Wüstenpicknick zu Ende gegangen, bei dem 5000 Leute mit 5 Fischbrötchen satt geworden sind. Die Masse war außer sich. Nicht nur ein netter Brötchengeber, sondern ein strahlender Brotmacher. Das ist unser Mann, das ist unser Held, das ist unser König. Einer, der mit Gratisbrot alles satt macht, der ist der Allergrößte. Eine von tausend getragene Begeisterungswelle flutet auf diesen Jesus zu und trägt ihn nicht hoch, sondern zerschellt an ihm. Alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Schiff, das sie hinüberfuhren, und er verschwand auch. Und Petrus? Und Petrus sieht nicht die Klaköre, die einen Riesengeck beklatschen. Er sieht nicht die Fans, die einen Brotkönig hochjubeln. Petrus sieht nur Jesus, der kein Wirtschaftswundermann ist. Petrus sieht nur Jesus, der mehr als Kalorien geben will. Petrus sieht nur Jesus allein und folgt ihm. Dann fährt das Boot über Wasser. Bis zur Mitte des Sees geht alles gut. Und auf einmal bricht der Sturm los. Wolken verfinstern den Sternenhimmel, Böen reißen die See auf, Brecher kommen über Bord. In jedem Augenblick kann dieses Boot kentern. Und in diesem Tohu Wabohu, da erscheint noch eine lichtvolle Gestalt am Horizont, die den Jüngern einen weiteren Schrecken versetzen. Ein Gespenst, brüllen sie und schreien vor Furcht. Und Petrus? Petrus sieht nicht die Kumpels, die Nerven verlieren. Er sieht nicht das Gespenst, das auf dem Wasser tanzt. Petrus sieht nur Jesus, der auch in Sturmnächten seinen Leuten nahe ist. Er sieht nur Jesus, der auch über Untiefen seine Stege bauen kann. Petrus sieht nur Jesus allein und folgt ihm. Und dann geht er über das Wasser. Einen Fuß sitzt er vor den anderen. Das Wasser trägt. Ist das die Möglichkeit? Dann geht sein Blick hinunter, weil die Wellen höher werden. Dann geht sein Blick hinüber, weil die Winde stärker werden. Dann geht sein Blick hinauf, weil die Wolken dunkler werden. Und im selben Augenblick geht Petrus ab. Jesus sieht nicht mehr Jesus allein. Petrus sieht die Wellen, Jesus und die Wellen, Jesus und den Wind, Jesus und die Wolken. Und deshalb versinkt er. Nicht mehr Jesus allein. Das ist der Zweifel. Der Zweifel ist eine Gespaltenheit. Der Zweifel sieht immer doppelt. Der Zweifel ist eine Doppelsichtigkeit. Wer Jesus sieht, dem alle Macht gegeben ist, und die Mächte, die ihm Angst machen, der ist ein Zweifler. Wer Jesus sieht, der Krankheiten heilen kann und die Krankheit, die angeblich unheilbar ist, der ist ein Zweifler. Wer Jesus sieht, der dem Tode die Macht genommen hat und den Tod, der uns schrecken will, der ist ein Zweifler. Verstehen Sie? Gespaltenheit und Zweifel gehören eng zusammen. Der Zweifel kommt aus der Gespaltenheit. Die Doppelsichtigkeit ist der Grund des Zweifels. Deshalb ist Petrus von Jesus gefragt. Und das Dritte, wozu, fragt er, das ist die Frage nach der Überwindung des Zweifels. Petrus hätte sich beim Absacken an seine Schwimmkunst erinnern können. An anderer Stelle lesen wir, dass er beim Fischfang kurzerhand das Schiff verließ und zurückschwamm ans Ufer. Petrus hatte doch Mumm in den Knochen und Energie in den Muskeln. Aber hier ist nicht seine Kraft gefragt. Petrus hätte doch beim Absinken sich an seine Furchtlosigkeit erinnern können. In den Evangelien wird immer wieder davon berichtet, wie mutig er war. Gegen eine Legionärschar trat er an und zog seinen Degen. Alte Haudegen geben doch nicht so schnell auf. Aber hier ist nicht sein Mut gefragt. Er hätte sich beim Wasserschlucken an seine Kameraden erinnern können. Diese verschworene Zwölfergemeinschaft, dieses Zwölferteam lässt doch ihren Anführer und Wortführer nicht einfach im Stich. Aber hier ist nicht die Kameradschaft gefragt. Petrus tut etwas anderes, etwas, was wir heute Morgen lernen und mitnehmen sollen. Petrus sagt, Herr, hilf mir. Petrus ruft. Petrus betet. Im Gebet hängt er sich wieder allein an diesen Jesus. Durch das Gebet verändert sich seine Situation. Mit dem Gebet werden Zweifel überwunden. Auch bei Ihnen. Nur mit dem Gebet werden Zweifel überwunden. Liebe Freunde, manche unter uns haben auch schon den Ruf dieses Herrn gehört und sind ihm in Treue gefolgt. Manche haben auch die sicheren Planken ihres Vernunft und ihrer Überlegung verlassen und sind im Glauben diesem Herrn entgegengeschritten. Manche haben auch schon Schritte über das Wasser getan und haben Abgründe überquert. Und auf einmal befindet man sich in einem Meer von Blut und Tränen. Stürme der Not, der Verzweiflung, der Angst blasen einem ins Gesicht. Der Boden schwankt einem unter den Füßen. Das Wasser steht bis zum Hals. Die Angst ist einem im Gesicht geschrieben. Und wenn es bei Ihnen so ist, dann hören Sie. Trauen Sie nicht Ihrem Mut. Bauen Sie nicht auf Ihre Kraft. Verlassen Sie sich nicht auf andere Menschen. Rufen Sie, schreien Sie, brüllen Sie. Herr, Herr, hilf mir. Und dieser Jesus will noch einmal seine Hand ausstrecken und sie vor dem Untergang bewahren. In seinem Wort wird er handgreiflich. Wer dieses Wort hört, der ist in den Rettergriff Gottes geraten. Wissen Sie, Petrus ist wieder ins Schiff geklettert. Auf der Ruderbank nimmt er Platz. Kräftig legt er sich ins Zeug. Erst viel später hat er die Erfahrung dieser Stunde formuliert und weitergegeben. All eure Sorge, all eure Sorge, werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Warum zweifelst du? Amen.